Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Wien. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und ganz viel Spaß.
Wunderschönen guten Morgen. Alles klar? Hoffe ich. Immer gerade vorher überlegt, ja, wie eröffne ich heute diese Message? Genau, es gibt ja so immer, diese Phasen im Leben, da ruft dich jemand an und sagt, du, ich muss mit dir reden. Setz dich mal hin, bitte. Und so, wenn man denkt, jetzt setze ich mich aus, am liebsten selber hin. Gell? Ganz viel vorbereitet vor der Message und während dieser Message, während der Vorbereitung habe ich gemerkt, ja, wie sage ich denn das jetzt alles, was ich da sagen will? Gell? Zuerst mal möchte ich sagen, alles, was ich heute sage, möchte ich wirklich in äußerstem Respekt sagen, auch falls du mal jemanden verloren hast in deinem Leben, falls es schwierige Situationen gegeben hat, falls Tod und Verwandtschaft und alles das, wo oft so nahe geht, wo Tod in deine Familie eingekehrt ist, möchte ich es einfach mit Respekt sagen, nicht leichtfertig, auch niemanden zu verletzen oder auch zu nahe zu treten. Aber trotzdem glaube ich, dass man gewisse Dinge auch ganz direkt sagen muss im Leben. Wer von euch glaubt an den Tod? Ja, wer glaubt, dass es den Tod gibt in seinem Leben? Gut. Also die nicht aufzeigen, da brauchen wir noch ein Gespräch. Das kommt sicher. Wer von euch glaubt, dass es einen Himmel gibt? Gut. Wer von euch glaubt, dass es eine Hölle gibt? Aha, sind die gleichen. Ist gut. Jetzt bin ich dann langsam warm. Ja, es ist ganz interessant, wenn wir vom Tod reden, wenn wir vom Himmel reden, wenn wir von der Hölle reden, es ist ein Thema, das wir uns nicht immer aussuchen. Das ist nicht ein Thema, um einen schönen Small Group Abend zu gestalten. Oder das ist nicht das Thema, das du zuerst liest in der Zeitung. Du wirst nicht wahrscheinlich zuerst blättern, die Todesanzeigen. Gell? Also es gibt Leute, die machen das, hoffen, dass sie nicht dabei sind. Aber wenn du schlechte Stimmung verbreiten willst in deiner Small Groups, dann kannst du sagen, hey, lass uns heute mal einen schönen Abend haben und über den Tod reden. Zum Beispiel über unseren Tod. Wenn du in unsere Gesellschaft schaust, dann merkst du, ja, also wir wollen eigentlich den Tod ausblenden. Wenn du in die Gesellschaft zurückschaust von vor 500 Jahren, 1000 Jahren, 2000 Jahren oder sogar hingehst in die ägyptischen Kulturen, in die alten Kulturen, dann siehst du, der Tod hat das Leben der Menschen begleitet. Ein weiser Mann hat einmal gesagt, der Tod ist etwas, das kommt nicht auf uns zu, sondern das läuft neben uns her. Es ist nur die Frage, auf welcher Seite der Klinge stehst du, über die Klinge springen. Otto von Bismarck, ein ganz gescheiter Mann, also ein ganz bekannter Mann, hat gesagt, man denkt immer, das Eigentliche sollte erst kommen, bis man merkt, dass es vorbei ist. Also wir leben auf etwas hin und auf einmal ist es schon vorbei. Wenn wir in die Bibel reinschauen und lesen, dann haben wir ganz viel Informationen zum Leben. Und das gefällt uns natürlich in unserer Spaßgesellschaft, in unserer Coaching-Gesellschaft, in unserer wie werde ich erfolgreicher Gesellschaft, wie werde ich glücklicher Gesellschaft, wie kann ich besser performen Gesellschaft. Da nehmen wir sogar die Bibel her und sagen, in der Bibel steht schon, dass das Leben besser werden kann. Und dann nehmen wir all diese Prinzipien und sagen, ja, wenn wir das dann machen, dann wird es noch besser, dann werden wir noch glücklicher. Wir blenden aus, dass die Bibel auch von Leid spricht. Aber wenn man die Bibel jetzt hernehmen kann als Referenz, ist ja immer toll. Aber die Bibel gibt uns auch ganz viel Information über den Tod. Und zwar haben wir, möchte ich euch lesen, in einem meiner Lieblingsverse, also wenn ich mir nochmal eine Tätowierung machen lassen würde, vielleicht nicht, weil ich schmerzempfindlich bin mittlerweile. Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wer will klug werden? Heute ist eine Fragerunde, gell? Jeder will klug werden, dann denke über den Tod nach. Und du wirst gute Entscheidungen treffen. Es gibt zwei Dinge, die sicher sind im Leben. Der Tod und Steuern. Und dann, jetzt ist es angekommen bei jemandem. Genau, das ist sicher. Oder? Du zahlst ganz sicher Steuern, ob du willst oder nicht. Wenn du nicht willst, dann holt man es. Und der Tod ist auch sicher. Und jetzt lesen wir in der Bibel auch viele Informationen. Ja, was passiert denn mit den Menschen, die gestorben sind? In Daniel im Alten Testament, Daniel Vers 1 bis 2 steht, und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Ui. Also wenn ich das lese, dann merke ich, aha, wenn die Bibel über den Tod redet, dann redet sie gleichzeitig darüber, dass etwas nach dem Tod kommt und dass das nicht für alle gleich ist. Es ist nicht egal, wie du lebst, es ist nicht egal, an was du glaubst, weil es kommt ein Moment. Die Bibel spricht davon, das Leben nach dem Tod, das ist die Ewigkeit. Und wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Einige sitzen so hier, ist ganz nervös, wie im Horrorfilm, ja, und es ist noch viel schlimmer. Aber bevor es ganz schlimm wird, zuerst einmal eine gute Botschaft. Wir drehen uns ja um diese Serie Johannes 3, Vers 16. Da möchte ich uns einen zentralen Vers wieder vorlesen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Heute geht es um das Thema verloren. Also kann Gott etwas verlieren? Aber wenn man das so liest und wenn man das richtig reflektiert liest, dann denkt man, hat er jetzt den Schlüssel verloren, hat er seine Kinder verloren. Es gibt ja die unmöglichsten Sachen, man kann Kinder tatsächlich verlieren. Ein Freund von mir, der hat Kinder bekommen und er redet ungefähr so viel wie ich und kennt jeden hin und geht, läuft in den Laden rein mit dem Kind, stellt den Kinderwagen hin, trifft Leute, läuft raus, zahlt und merkt, da war was. Er hat sein Kind verloren. Natürlich ist er wieder rein, hat es gefunden. Und verloren gehen, ist es etwas, dass Gott den Menschen verliert wie ein Schlüssel? Verliert Gott seine Kinder? Also ich glaube, Gott verliert seine Kinder nicht. Aber ich glaube, verloren gehen heißt, dass der Mensch tatsächlich ewig von Gott getrennt sein kann. Der ewige Gott, der über Raum und Zeit steht, der ewige Gott, der alles geschaffen hat, hat alles perfekt geschaffen und alles wurde für die Ewigkeit geschaffen. Aber der Mensch hat sich durch seine Entscheidung, als er sich gegen Gott entschieden hat, hat er quasi alles Ewige in die Sterblichkeit mit reingerissen, inklusive sich selbst. Wenn wir in der Bibel vom Verloren sprechen, dann meint Gott, verloren sein ist gleich außerhalb vom Leben sein, jetzt in dieser Welt und auch in Zukunft, wenn ich das nicht durch eine eigene Entscheidung ändere. Und so haben wir Videos aufgenommen von Menschen, die außerhalb vom Leben waren, aber die auch durch Jesus in ihr Leben wieder zurückgefunden haben. Und heute wollen wir uns das Video vom Lukas anschauen.
Also ich bin der Lukas, bin 25 Jahre, ich arbeite in einer Trockenbaufirma und bin dort Bauleiter. Mein Vater war Pastor und der hat mir immer von Jesus erzählt und von Gott. Ich habe Jesus immer kennt in meinem Leben, aber ich habe nie mein Leben Jesus persönlich gegeben, bis der Tag gekommen ist, wo meine Schwester eine Freundin mitgehabt hat und sie mich dann direkt angesprochen hat, ob ich nicht mein Leben Jesus geben will. Ich habe gesagt, ja, ich möchte das machen und habe dort das erste Mal Jesus erlebt und war voller Begeisterung und Das ist eine Zeit lang so gegangen, ein Jahr bis eineinhalb Jahre. Und dann sind Enttäuschungen in mein Leben gekommen und das hat mich dann vor Gott weggetrieben. Und dort war eigentlich dann die Zeit, wo ich sage, okay, das war mein Leben ohne Jesus. Das war eine sehr harte Zeit. Ich habe sehr viele schlimme Sachen gemacht, sehr viele Menschen verletzt und enttäuscht. Und ich bin kriminell geworden in der Zeit und ich habe hab wirklich missbaut. In der Zeit ist mir aber sehr schlecht gegangen, weil ich einfach, es war so eine Leere in mir. Und es ist so weit gegangen, bis ich alles verloren habe. Bis ich meine Familie verloren habe, meine Freunde verloren habe, meine damalige Beziehung verloren habe. Und ich wirklich den Bezug zum Leben verloren, bis ich mich schlussendlich umbringen wollte. Aus der Not heraus und aus der Verzweiflung heraus war dann dieser Punkt, wo ich auf Jesus geschaut habe und gesagt habe, wo ich das erste Mal meinen Kopf wieder hochgekommen habe, in den Himmel geschaut habe und gesagt, Jesus, wenn es die gibt, dann brauche ich die jetzt in meinem Leben. Da habe ich Jesus erlebt. Ich habe gemerkt, wie er förmlich vor mir gestanden ist und gesagt hat, steh auf, putz den Staub von dir und geh. Und ich habe mich so noch nie gefühlt in meinem Leben wie in dem Moment, weil ich gemerkt habe, da habe ich jetzt diese Annahme gekriegt, diese Vergebung erlebt, wo einfach er nicht gesagt hat, warum hast du das gemacht, wieso hast du deine Eltern so behandelt, wieso hast du Menschen so viel verletzt, wieso hast du gelogen, bestohlen, betrogen, wieso hast du das alles gemacht, das ist nicht der Fall gewesen. Er hat mich einfach angenommen und akzeptiert, wie ich bin. Und diese Annahme und Liebe, was ich in dem Moment verspürt habe, das hat mein Leben verändert. Es gibt jetzt immer noch Herausforderungen, schwierige Situationen, aber mit Jesus an meiner Seite habe ich immer diesen Weitblick, wo ich sehe, es gibt ein Ziel und es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Für mich ist es so großartig, wo ich merke, die Welt ist nicht nur traurig, einsam und verbittert, sondern es ist auch lebendig und voller Freude auch genauso. Und auch wenn es schwierig ist, gibt es Menschen, die aufstehen und was verändern wollen. Und das ist für mich das Krasse. Das ist eine geile Frage. Ja. Ich war ein sehr rebellischer Mensch und wenn jetzt mein altes Ich begegnen würde, würde ich ihm nahelegen, glaub den Menschen, die es gut meinen mit dir und rebelliere nicht gegen sie.
Genau, so eine geile Geschichte. Ja, genau. Das Leben kann schon zur Hölle werden hier. Oder dann denkst du dir, dann denkt man sich vielleicht, ja, Hölle, das ist so furchtbar. Und die Hölle auf dieser Welt, oder das, man sagt ja die Hölle, oder in Bagdad in den schlimmsten Zeiten war so, sagt, das muss die Hölle sein, oder in Afghanistan oder in Somalia oder im Zweiten Weltkrieg, so muss die Hölle sein auf dieser Welt. Aber sogar auf dem schlimmsten Platz dieser Welt ist Gott immer noch. Ein Lächeln, ein Vogel, der zwitschert, ein Gras, das wächst. Auf dem schlimmsten Platz ist Gott immer noch. Auch wenn du denkst, mein Leben ist die Hölle, dann wäre es trotzdem noch besser als wie die eigentliche Hölle. 53% der Österreicher glauben an Gott. Unglaublich. 40% glauben an den Himmel. Und jetzt ist es Spannende. Und nur 20% glauben an die Hölle. Was man glaubt viel lieber an was Schönes, aber sobald du an Gott glaubst, ist das andere eine Konsequenz deines Glaubens. Man kann das nicht wegreden, dass es keinen Himmel gibt oder dass es keine Hölle gibt, sondern das ist alles gleich viel. Und viele Leute wollen ja einfach mit der Hölle und das ganze Thema keine schlechte Stimmung verbreiten und verdrängen es aus dem Leben. Glaubst du, dass es weniger Hölle gibt, wenn man nicht daran glaubt? Ja, ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran. Ja, dann, ja gut, dann ist es ja gut. Oder passt. Wenn du nicht dran glaubst, dann wird es ja schon nicht geben. Verstehst du, ob du dran glaubst oder nicht, ist völlig egal. Die Realität wird sich tatsächlich herausstellen für uns alle, ob es Himmel oder Hölle gibt. Im Alten Testament hast du zwei Begriffe für die Hölle. Das ist der Sheol. Sheol hat man gehört, oder der Hades. Das war das sogenannte Totenreich. Im damaligen Denkverständnis war das war das Totenreich. Da passiert einfach gar nichts. Da kommst du hin und wartest mal. Jesus, wenn Jesus von der Hölle redet, dann redet er von Gehenna. Haben das schon mal erwähnt in einer Predigt? Gehenna, das ist der Ort außerhalb von Jerusalem, eine Müllhalde, wo das Feuer ewig gebrannt hat. Da hat man Tote verbrennt, da hat die Leprakranken hingeschickt, den Müll verbrennt. Und es war ganz ein furchtbarer Platz und der hat immer gestunken, war immer furchtbar, war immer ein außergewöhnlich schrecklicher Ort. Wenn Jesus von Gehenna geredet hat, dann haben die Leute schon ein Bild gehabt aus ihrer nächsten Umgebung. Oder wenn du in Wien durch den Prater gehst und jemand redet von der Hölle, dann denkst du, ja, wie soll denn das sein? Oder ich brauche ein Bild. Und dann haben wir gesagt, ja, dort, Gehenna, genau so schaut es aus. Und dann hat er gesagt, das ist ein Ort, wo das Feuer nie erlischt, wo der Wurm nicht aufhört zum Fressen und wo einfach ein schrecklicher Ort ist. Also du kannst gerne in deiner Bibel nachlesen. Er erzählt, das ist so ein schrecklicher Ort. Dort will ich auf gar keinen Fall hin. Und er wünscht auch niemandem, dass jemand dorthin geht, weil dieser Ort ein ewiger Ort ist. Ilana wird nächste Woche über die Ewigkeit sprechen, da werden wir das noch schauen, was bedeutet Ewigkeit. Aber es ist ein ewiger Ort, der hört nicht mehr auf zu existieren und alles, was darin ist, existiert weiter, physisch spürbar. Und Jesus hat vor dem gesprochen und er hat gesagt, das Schlimmste an diesem Ort ist die Abwesenheit Gottes. Die Abwesenheit Gottes ist das aller Schlimmste. Und Jesus hat es nicht nebenbei erwähnt, sondern das war seine zentrale Botschaft und seine zentrale Mission. Und Jesus hat versucht, das Ganze auch den Menschen zu erklären in damaligen Geschichten. Und es gibt eine Geschichte, die möchte ich jetzt mit euch lesen. Das ist die Geschichte vom reichen Mann und vom Lazarus. Wir werden das jetzt gemeinsam lesen. Und das fängt an. Wo fängt denn das an? Im Vers 19. Es war einmal, also Jesus hat eine Geschichte erzählt, oder? So könnte sich das anfühlen und ausschauen. Es war einmal ein reicher Mann, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach dem Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Und um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre, also offenbar ein sehr armer Mann. Schließlich starb der Bettler wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Und seine Seele kam ins Totenreich. Während er dort Qualen litt, sah er Lazarus in großer Entfernung bei Abraham. Der reiche Mann rief: Vater Abraham, hab Mitleid mit mir. Schicke mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und mir die Zunge kühlt, denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm: Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest, während Lazarus nichts hatte. So wird er jetzt hier getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen wird, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Daraufhin sagte der reiche Mann: Bitte, Vater Abraham, schicke Lazarus zum Haus meines Vaters, denn ich habe 5 Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Doch Abraham sagte: Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Der reiche Mann erwiderte: Nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte: Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Also diese Geschichte ist knüppelhart. die hat nicht irgendwer irgendwann erzählt, das ist auch nicht wieder der böse Paulus, wo verwirrende Sachen geschrieben hat. Das war auch nicht der Hesekiel oder Daniel oder Mose irgendwo im Wahnsinn in der Wüste. Es war Jesus, der den Menschen ein Bild mitgeben wollte. Theologisch könnte man das jetzt wieder zerlegen und sagen, ja, das kann man nicht sehen oder hin und her. Das war vielleicht ein bisschen anders, weil Abraham da oben, da unten und über die Entfernung, das wollte Jesus gar nicht, das war nicht die Aussagekraft, sondern es gibt einen Tag der Entscheidung und es gibt einen Ort, wo Menschen hinkommen werden. Also Jesus hat diese Geschichte nicht erzählt mit einem Lächeln. Und er sagt, du, ich habe eine kleine gute Nachtgeschichte für dich. Oder schlaf gut, Bussi. Er hat diese Geschichte erzählt mit Tränen in den Augen und gesagt, bitte versteht's doch, es kann passieren, was will. Das ist diese Message, meine Mission, für die bin ich gekommen, für das haben wir Kirche, die Tempel, alles genau für diese Message. Es gibt ein Getrenntsein, das man nicht mehr rückgängig machen kann. Ich weiß nicht, aus was im theologischen Hintergrund du kommst, aber meine Bibel sagt, es gibt einmal ein Leben hier und jetzt und ich entscheide mich hier und jetzt und kann danach nichts mehr machen. Gar nichts mehr. Meine Entscheidung hier auf dieser Welt zählt, solange ich beim Bewusstsein bin und mein Geist hier auf dieser Welt ist. Ja, wer kommt denn nun an diesen Ort? Wer kommt in die Hölle? Gute Frage, gell? In Johannes 3, Vers 16, der zentrale Vers unserer Serie, sagt, jeder, der glaubt, wird gerettet werden, der glaubt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und dass er der Sohn Gottes ist, der kommt in den Himmel. Und alle anderen kommen nicht in den Himmel. Die entscheiden sich hier auf dieser Welt für ein ewiges Getrenntsein von Gott. Weißt du, ich habe viele Gespräche geführt. Erzählst du diese Gespräche und sagst du, ja, wer an Jesus glaubt, kommt in den Himmel. Weißt du, was die erste Frage ist? Ja, was ist mit denen, die wohl noch nie von Jesus gehört haben? Die erste Frage. Gute Frage, aber du hast jetzt von Jesus gehört. Das heißt, du bist schon nicht bei den anderen. Um die kümmert sich dann Gott letztendlich. Und das ist ein Problem, das musst du gar nicht lösen. Das kannst du auch gar nicht lösen. Weil es gibt Menschen, die haben nie von Jesus gehört und das ist Gottes Angelegenheit. Da kannst du ganz entspannt zurücklehnen, musst sie nicht retten, nichts, sondern das war schon vor dir. Und es gibt eine Trennung zwischen uns und Gott. Da ist dein Ich. Und hier ist Gott. Und zwischen der Menschheit und Gott besteht eine Trennung. Die besteht einfach. Da kannst du das drehen oder wenden, wie du willst. Es gibt diesen Graben, der den Menschen zum verlorenen Menschen macht. Der Mensch hat den freien Willen, zu Gott zu kommen, aber er muss nicht. Wenn du jemanden von Gott erzählst, dann hat er immer noch den freien Willen. Ich lese euch jetzt ein Zitat vor, das ist sehr gut. C.S. Lewis schreibt, dass es letztendlich nur zwei Arten von Menschen auf der Welt gibt. Die einen sagen zu Gott, dein Wille geschehe, und zu den anderen sagt Gott, dein Wille geschehe. Und wenn du diese Dimension anschaust, diese Dimension, dass Menschen verloren gehen können, dass Menschen in Ewigkeit in die Hölle kommen und nicht in den Himmel getrennt sein werden und furchtbare Qualen leiden werden, was ist der erste Gedanke ist für mich, wenn ich an das nachdenke? Ja, auf alle Fälle will ich nicht dorthin. Ich tue alles. Glaube an Jesus, möchte nicht von diesem Jesus davonrennen, auf gar keinen Fall und es schon gar nicht riskieren durch meinen Lifestyle, dass ich irgendwann meinen Glauben verlieren könnte, damit ich eines Tages dabei bin, weil sonst war alles für die Katz. Und ich habe richtig ein bisschen Panik. Zu Recht. Also ich denke mir, ja, wenn das stimmt, wenn das stimmt, ja, was mache ich dann? Ich will auf alle Fälle bei Gott sein. Ich will bei Gott sein. Und du auch, glaub mir. Oh ja. Und jetzt kommt wieder eine kurze Verschnaufpause. Die Motivation Gottes ist Liebe. Jesus rettet aus Liebe, weil dieser Gott will die Menschen hier haben und Jesus ist am Kreuz gestorben für dich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, den ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist ein Kreuz. Das kann ich nicht einmal mehr, ein Kreuz zeichnen. Ihr seht, die Message nimmt mich. Die Message nimmt man mit. Oder Jesus, dieser Jesus am Kreuz, ich habe hier ein Bild mitgebracht von Jesus am Golgatha, das der einzige Grund war, dass Jesus genau weiß, was den Menschen in der Hölle erwartet. Come on, wir leben in einer Welt, da ist alles ja nett und toll und grün und schwarz und blau. Und wir diskutieren über Dinge und alles muss tolerant und man darf nicht so hart und dies oder jenes sein. Aber es gibt einen Fakt, du kannst den Tod nicht ausblenden. Und ob die Menschen in dieser Welt dran glauben oder nicht, es gibt einen Gott und ein Getrenntsein vom Gott. Als Jesus denn gestorben ist, hat er den Teufel besiegt. Als Jesus gestorben ist, hat er den Weg aufgemacht, die Tür aufgetreten für jeden Menschen, der das will, dass er in den Himmel kommt. Und das ist die Motivation Gottes, dass ich predige. Predigen hier ist einfach, auf der Bühne. Das kann jeder. Aber deine Nachbarn von Gott erzählen, im Supermarkt, das sind Menschen, die, es könnte ja sein, dass nicht alle Österreicher gläubig sind. Aber du kommst jeden Tag mit Menschen in Kontakt, die eines Tages mit dir vor Gott stehen werden. Entweder sagen sie zu dir, danke, dass du mir von Jesus erzählt hast, ich bin bei dir im Himmel. Oder sie sagen, danke, dass du mir von Jesus erzählt hast, ich bin selber schuld, ich habe mich leider anders entschieden. Ciao, auf ewig. Oder sie sagen, hey, warum hast du nichts gesagt? Du bist doch der, den ich jeden Montag gesehen habe bei mir. Du warst doch einer von denen, die das gewusst haben. Also was soll ich jetzt tun? Ich glaube, wir dürfen die Menschen lieben in unserem Umfeld. Liebe Menschen. Ich glaube, wir sind dazu berufen, ihnen die Wahrheit zu erzählen. Wir haben ja gelesen, was Jesus gesagt hat, aus dem Totenreich wird niemand zurückkommen und es erzählen. Den Job hat er dir übergeben. Und nicht nur mir alleine, Gott sei Dank. Auch wenn sie mir nicht glauben oder nicht, das ist ja wurscht. Aber ich versuche es wenigstens. Ich predige die Wahrheit. Ich gewinne sie für Jesus, wenn es irgendwie geht. Und ich bete für mein Umfeld. Weißt du, Gebet hat vor Gott Power. Und ich glaube, hier geht es wirklich um zentrale Wahrheiten heute für uns als Kirche. Kirche ist nicht nur dazu da, zum sich besser fühlen. Leben kommt natürlich jetzt in dein Leben. Du bringst Lösungen, Hoffnung, viele verschiedene Dinge, die Gott in dein Leben gibt. Er segnet dich, er heilt dich, er hilft dir in diesem Leben. Das erleben wir ja alle. Aber ich glaube auch, wir haben einen Auftrag, hier auf dieser Welt zu erfüllen. Der letzte große Auftrag von Jesus predigt den Menschen diese gute Botschaft. Die Liebe Gottes holt dich aus der Hölle raus. Aus der Hölle in diesem Leben, aber auch für die Ewigkeit. Wer von euch findet es extrem cool, dass er weiß, dass er in den Himmel kommt? Ich bin begeistert über diese Tatsache. Weißt du, wenn dein Leben einmal richtig dunkel und finster wird und du glaubst an Jesus, dann kannst du dich zu Hause hinstellen und ein Gebet geht immer. Danke, Jesus, dass ich in den Himmel komme. Danke, dass wir uns einmal sehen werden. Ich werde auch meine Oma wieder sehen. Wir werden dort so, hallo Oma und so. Und das wird großartig, das wird außergewöhnlich. Ich kann es gar nicht erwarten, meine Frau und ich, wir reden oft. Manchmal, wenn es so richtig anstrengend wird im Leben, dann denkst du dir, oh, wird schon Zeit. Oder? Wenn du dann wirklich das glaubst, was da in der Bibel steht, dann denkst du, ja, warum, Himmel ist doch besser. Aber wir haben einen Job zu erledigen. Solange ich atme und lebe, möchte ich den Menschen erzählen, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Ich möchte keine Familienangehörigen, Freunde, Nachbarn dort sehen, dort nicht sehen. Ein Mann im Neuen Testament, jetzt sind wir wieder beim Paulus, der, wo die schwierigen Sachen geschrieben hat, er hat gesagt, ich habe das verstanden, Gott liebt den Menschen, ich habe mich entschieden, das Kreuz ist die Wahrheit, es gibt einen Weg zu Gott. Und er hat gesagt, jetzt möchte ich die Ärmel aufkrempeln und alles machen, damit so viele wie möglich mit mir mitkommen. Und er hat Folgendes geschrieben. Dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen geworden, um sie für Christus zu gewinnen. Er hat sich beschneiden lassen offensichtlich. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso, obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe, damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht, sondern befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden, um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. Was für ein geiler Typ! Egal! Heute, er wird wahrscheinlich beim Tätowierer sitzen und denkt sich, Tätowierer dauert 8 Stunden, hey, der muss 8 Stunden zuhören, gell? Beim Zahnarzt wird es schwierig, ich habe schon oft versucht, beim Zahnarzt über Gott zu reden, oder? Kennst du das Problem, oder? Mami, geht's Ihnen heute? Und es war die Woche. Es fällt sogar mir schwer. Oder irgendwie versuche ich den Schlauch dann loszuwerden und dann irgendwie noch vorher oder nachher, die sind immer gestresst. Und deswegen gehe ich oft zum Zahnarzt. Genau, aber sonst geht's. Fast überall, außer beim Zahnarzt. Ich muss einen Brief schreiben. Was soll ich sagen? Genau. Der, was für ein geiler Mensch. Egal wo ich bin. Oder geh auf meiner Hilferstraße, hier ein Bettler, setzt sich hin oder kniet sich hin, denkt, ach, ich habe einen Termin, ist wurscht, gib mir ein paar Euro, hey, Gott liebt dich. Oder geht er zum Banker, zieht sich extra den Anzug an oder und redet mit ihm. Wir haben einen Banker, ICF, Wien, und natürlich sind wir da alle anmarschiert. Oder? Und wir haben, glaube ich, 2/3 vom Meeting über Jesus geredet. Der hat sein ganzes Leben ausgepackt und dass er viel schlimmer war und alles. Natürlich hat er ein Gefühl, wir spinnen. Aber er hat von Gott gehört. Egal wo, wann, was, versuch bei den Menschen eine Ebene zu finden, dass du mit ihnen reden kannst. Die Liebessprache versteht jeder. Als Christen haben wir den Auftrag bekommen, Menschen zu lieben und ihnen von Gott zu erzählen und nicht ihnen unbedingt alles erklären. Du musst nicht alles erklären können. Wenn dein Freund in einem brennenden Haus sitzt und das Haus brennt hinter ihm und es stinkt schon nach verbrennten Haaren, dann wirst du ihm nicht erklären, warum er jetzt doch bitte aus dem Haus kommen soll. Du wirst ihm sagen, komm raus, du wirst verbrennen. Es gab eine unglaubliche Geschichte im Zweiten Weltkrieg. Der Oskar Schindler, der Mann, der die Grundlage war für den Film Schindlers Liste. Und in diesem Film hat sich dieser Mann zur Aufgabe gemacht. Zuerst war er ein bisschen ums Geld gegangen, um Macht und um Einfluss. Und danach hat er gemerkt, dass er mit seiner Firma Menschenleben retten kann. Und er hat ganz, ganz viele Menschen gerettet vor dem Tod im Konzentrationslager. Aufgrund, er hat sie einfach rausgekauft. Er hat sie rausgekauft und hat ihnen einen Platz gegeben bei ihm in der Firma. Und am Ende vom Film kommt er quasi in diese Situation, dass er fliehen muss, weil er offiziell als Kriegsverbrecher angeklagt wurde. Und es kam zu der Situation, als er kurz vor der Flucht war, verabschiedeten sich die Menschen, die er gerettet hatten, von ihm. Und da wurde folgender Filmausschnitt gedreht. Als ich diesen Film vor kurzem wieder angeschaut habe, habe ich gemerkt, das ist eigentlich mein Leben. Das ist meine Geschichte. Weil es ist genau der Punkt, es geht um Menschenrettung. Jesus hat am Kreuz bezahlt. Es gibt den Tod tatsächlich. Und wir beschweren uns oft und sagen, ja, das ist Druck, das ist schwierig und Zeug und Sachen. Aber ich glaube, es geht um diesen Punkt, dass es um echte Menschen geht. Kein Film. Es ist kein Schwarz-Weiß-Film. Keine Geschichte von früher. Es ist eine tägliche Realität und unser Auftrag. Ganz einfach unser Auftrag. Deswegen mache ich Kirche, deswegen machen wir ICF, deswegen machen wir so viel, geben wir so Gas, haben so viel Spaß bei allem, was wir machen. Aber gleichzeitig ist immer im Hinterkopf dieser Auftrag von Jesus. Und du und ich, ich weiß, wir haben Impact auf Menschenleben. Und wir haben schon Impact. Du hast schon so viel von Gott erzählt, für so viele Menschen gebetet. Und das ist genau der Punkt, wo Gott uns hinbringen will. Liebe ist diese außerordentliche Motivation. Jesus hat uns gerettet und ich kann das weitergeben. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott dich geliebt, mich geliebt, dass er einen Sohn gegeben hat, damit jeder, der ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Ob du im Kindergarten bist, ob du in der Schule bist, ob du in der Uni bist, egal wo, du kannst leuchten und alles tun, was du kannst und mehr musst du nicht. Wir möchten jetzt ein Lied singen. Und du kannst während dem Lied aufstehen, sitzen bleiben, nachdenken, wie immer. Ich möchte danach mit uns ein Gebet beten. Das eine ist, falls du nicht weißt, dass du in den Himmel kommst, dann möchte ich gerne mit dir heute beten. Und das zweite ist, wenn du Mut haben möchtest, einfach dort, wo du bist, ein Prediger zu sein für diese gute Nachricht für die Menschen, dass Gott sie liebt, dann möchte ich für Mut für dich beten.
Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info@icf-wien.at mailen und weitere Infos findest du auf unserer Homepage unter www.icf-wien.at.